Praktisches Vorgehen. Eine häufige Frage, die beim Planen von Fastenperioden aufkommt, ist folgende. Was soll ich tun, wenn ich während des Fastens Hunger habe oder mich nicht gut fühle? Wenn ich es nicht aushalte, mich nicht mehr, wie ich selbst fühle, wahnsinnig vor Hunger werde und beginne, Geschirr zu zerschlagen? Die Antwort ist klar. Etwas essen. Bei der gefühlten Unfähigkeit, fasten zu können, sollten wiederum diese Punkte berücksichtigt werden. Zu hohe Erwartungen und eine zu schnelle Umstellung des Essrhythmus gehören zu den wichtigsten Ursachen von Fastenabbrüchen. Wer oft und regelmäßig Zwischenmahlzeiten einnimmt, sollte mit dem Mikrofasten beginnen, das zum Ziel hat, auf Snacks zu verzichten und sich auf die Hauptmahlzeiten zu konzentrieren. Um den Körper auf das Fasten vorzubereiten, sollten diese Mahlzeiten immer zur gleichen Zeit eingenommen werden. Eine der wichtigsten Befunde meiner eigenen Forschung ist die Beobachtung, dass eine kurze oder unregelmäßige Bettdauer den Appetit steigert, weil sie den Schlaf-Wach-Rhythmus aus dem Gleichgewicht bringt. Ich sage Bettdauer und nicht Schlafdauer, weil es genügt, von 22 bis 6 Uhr ruhig im Bett zu liegen, um in einen guten Rhythmus zu kommen. Der Schlaf selbst ist zwar angenehm, aber zur Appetitregulation nicht notwendig. Neben den unrealistischen Erwartungen und dem fehlenden Rhythmus kann auch eine falsche Ernährung das Fasten zum Scheitern bringen. Industrieller Zucker und ein Mangel an Früchten und Gemüse, die natürliche Eiweiße und lange Kohlenhydrate enthalten, können den Appetit in unerträgliche Höhen treiben. Auch Flüssigkeitsmangel und eine massive Steigerung von Bewegung und Sport können zu diesem Problem beitragen. Ein weiteres wichtiges Hindernis auf dem Weg zum geglückten Fasten ist das emotionale Essen. Dabei ist der Hunger nicht körperlich-metabolischer Natur, sondern dient der Stressverarbeitung und der Gefühlsregulierung. Der emotionale Hunger tritt typischerweise plötzlich auf, getriggert durch Gedanken und Gefühle. Körperlicher Hunger entwickelt sich dagegen eher langsam und beginnt mit dem Knurren des Magens. Den emotionalen Hunger stillen nur ganz bestimmte Lebensmittel, etwa Sahnetörtchen oder Pralinen, während der körperliche Hunger auf alle Arten von Kalorien anspricht, selbst auf Speisen, die man nicht besonders mag. Der emotionale Hunger kann sich zu regelrechten Essattacken ausweiten, während der körperliche Hunger durch eine normale Portion verschwindet. Emotionales Essen führt zudem oft zu Scham, Reue und Schuldgefühlen, was beim Stillen des körperlichen Hungers selten vorkommt. Zum emotionalen Essen gehört auch der bereits angesprochene Irrglaube, an einem Nährstoffmangel zu leiden, was jedoch lediglich auf unseriöse Werbung, von der Industrie gesponserte Berichterstattung und pseudowissenschaftliche Bluttests zurückzuführen ist. Die Erkenntnis, dass Hunger kein rationales Signal ist, sondern einem unstillbaren Begehren ähnelt, das sich eher auf höhere Ziele als nur auf Kalorien richtet, ist eine uralte Weisheit. Im Buddhismus steht das Hungergefühl im Zentrum der Betrachtung des Leidens. Gemäß der buddhistischen Psychologie besteht Hunger aus zwei verschiedenen Pfeilen, einer unmittelbaren körperlichen Empfindung und einer Reaktion auf diese, die mit Emotionen wie Lust, Unruhe oder Abneigung verbunden ist, sowie mit Gedanken wie »Ich muss dringend etwas essen«. Buddhistische Achtsamkeit soll dabei helfen, die unmittelbare körperliche Hungerempfindung von der gefühlsmäßig gedanklichen Reaktion darauf zu entkoppeln. Ja, es gibt Hunger in meinem Körper, sagte mir einmal ein buddhistischer Lehrer lächelnd, ohne jedoch die geringsten Anstalten zu machen, darauf zu reagieren. Der Buddha hat sich nicht nur mit den psychologischen und spirituellen Aspekten des Hungers beschäftigt, sondern war sich auch bewusst, dass beim Fasten soziale Faktoren wesentlich sind. Fasten in der Gruppe, etwa in einem Kloster, ist einfacher als allein. Umgekehrt gilt, dass Einzelfasten aus gesundheitlichen, psychologischen oder spirituellen Gründen scheitert häufig an sozialen Zwängen. Eine Einladung zum gemeinsamen Essen abzulehnen, ist nach wie vor eine schwerwiegende Sache. Viele Menschen fühlen sich dadurch vor den Kopf gestoßen oder gar persönlich angegriffen. Wie ich im Kapitel über die Essgemeinschaft erklären werde, ist das eine verständliche Reaktion, die tief in unserer Geschichte verankert ist. Wir müssen die zwischenmenschliche Funktion des gemeinsamen Essens sehr ernst nehmen und das Fasten den Gegebenheiten anpassen, sodass keine sozialen Nachteile entstehen. Bei wichtigen Anlässen wie einem Geburtstag oder einer Hochzeit sollte das Fasten daher unterbrochen werden. Doch bevor ich vertieft auf die Essgemeinschaft und die Essrituale eingehe, dreht sich das nächste Kapitel um die konkrete Nahrung, auf die unser Körper angewiesen ist.